Deep Dive heute im People Pleasing.
Yes.
Wir hätten ankündigen sollen, dass die wirklich, also heute hätte man mitschreiben können.
Ja, das stimmt.
Aber heute ist echt so eine Folge, ja, machen wir dann vielleicht in den Storys.
Ja.
Aber sonst haben wir nichts zum Rausschneiden heute, ne?
Nee.
Das war ziemlich krasse, haben wir ziemlich performt.
Ja.
Wir haben echt abgeliefert heute.
Herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut, das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Wupp, wupp. Denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Kommt ein Jingle?
Herzlich willkommen zur 6. Folge.
Ja, mega.
Kein Ersatz für Glitzer. Es ist verrückt. Ja, das wären wir schon bei Folge 6 sind. Also,
crazy, ne?
Es ging jetzt doch richtig schnell.
It was a fast ride.
It was a fast ride. Vor allem, weil wir ja gestern Folge 5 aufgenommen haben, weil einige von uns sich entschieden haben, keine Vorwürfe, den Kontinent zu verlassen. Und ja.
Ja, it's me.
Aber genau. Okay, anderes Thema.
Nee, tatsächlich ist der Grund, warum wir jetzt aufnehmen, dass ich ja dann nächste Woche ziemlich viel unterwegs sein werde. Drei Tage, bis ich da bin. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir jetzt schon auf.
Ja, genau. Deswegen möchten wir natürlich jede Woche bei unserem Rhythmus bleiben.
Auf jeden Fall.
Und,
we promised.
Genau. Damit es nicht zu stressig wird oder dann nicht möglich, machen wir es jetzt. Und wir haben eine richtig coole Folge mitgebracht, glaube ich. Coole
Voll.
Themen auf jeden Fall.
Ey, das muss ich aber mal eben sagen, das ist schon geil, dass wir bei diesem Commitment bleiben, ne? Also man könnte ja auch einfach sagen, so ey, der Podcast ist noch nicht so groß. Wir setzen einfach mal eine Woche aus. Aber das ist halt, wir haben dieses Commitment gemacht und gesagt,
ja,
wir machen das jetzt so.
Ja. Und es macht ja auch Spaß.
Also ich habe auch Bock. Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß.
Ich glaube, vielleicht könnte man echt irgendwann so 2 Folgen rausbringen. Weil irgendwie. Also ja, wir haben einfach richtig Spaß. Und ja.
Ja.
Ich lerne ja auch einfach viel dabei. Von dir, also über dich, von dir. Tatsächlich auch in jeder Folge. Also
kann ich nur zurückgeben, es ist so.
Ja, deswegen ist es sehr cool.
It's a great project, the podcast.
Und wir haben auch heute eine richtig volle Fragen-Tombole.
Oh ja, wir haben hier ein kleines Häufchen mit Zetteln.
Mal schauen, ob wir es noch schaffen, da in die Fragen reinzukommen, weil wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir direkt reinspringen ins Thema, oder?
Ja, weil wir haben echt, wir haben diesmal wirklich prepared.
Ja.
Ja, so. Es haben ja einige, also das Thema kam ja immer mal wieder schon auf, Thema People-Pleasing, und ich glaube, es betrifft einfach unglaublich viele Menschen. Auch unbewusst. Also ich war mir auch lange nicht bewusst, dass ich in solchen Mustern hänge.
Auf keinen Fall. Ich hätte gesagt, dass ich auch das Gegenteil davon bin, dass ich so voll mein Ding mache. Und ja.
Ich definitiv auch. Aber und der Wunsch war auch da, dass wir eine Folge drüber machen. And we listened. So here it is.
People pleasing.
Whoop.
Ich hoffe nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt denken, oh Mann. Ja, People-Pleasing. Wir haben es, glaube ich, in der allerersten Folge schon mal besprochen.
Ja.
Was ist es? Woher kommt es? Sollen wir damit mal anfangen?
Ja,
ich habe hier
jeden
tatsächlich,
Fall.
Wir haben
das
beide.
Das ist dein Part.
Achso, das ist jetzt mein Part.
Das ist dein Part.
Wir haben beide tatsächlich auch Dinge aufgeschrieben und jetzt mitgebracht auch. Also. Das ist sonst halt auch nicht so.
Nee, war noch nie so. Außer der Fragentombole hatten wir sonst nichts dabei.
Genau. Also People-Pleasing, woher kommt es? Ich glaube, was ist es? Ist ja kurz erklärt, haben wir es ja damals auch in Folge 1, als die eigenen Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse anderer stellen.
Auf jeden Fall.
Und woher kommt es, wenn wir in unserer Kindheit, wenn unsere emotionalen Bedürfnisse nicht beachtet wurden, wenn unsere Grenzen ignoriert wurden und wir für die Bedürfnisse unserer Eltern uns verantwortlich gefühlt haben, dann fangen wir eben an, ein geringes Selbstwertgefühl zu entwickeln und fangen später im Erwachsenenalter gegebenenfalls eben an zu people-pleasen.
Genau, also immer ja, voll. Richtig schlauer Satz von mir gerade. Immer voll.
Hast du da noch was hinzuzufügen?
Oh Mann, serious Thema. Mein Hosenstall ist auch auf, sehe ich gerade. Ich mache dir mal hinzu. So. Ja.
Ich danke. Wir sind hier richtig professionell unterwegs heute.
Genau, nee, habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Also es ist halt doch, es ist eine Traumareaktion, also ein Trauma-Respond. Sagt man das eigentlich im Deutschen, Traumareaktion?
Keine Ahnung, es gibt diese tollen englischen Begriffe, genau, Trauma-Response.
Ich finde irgendwie Trauma-Response klingt für mich auf jeden Fall ein bisschen flüssiger. Es ist auf jeden Fall eine Trauma-Response. Also wenn wir unverarbeitete Erlebnisse, was ist ein Trauma überhaupt? Das ist einfach, wenn wir was erlebt haben, was wir zum Beispiel dann in dem Fall jetzt als Kind nicht verarbeiten konnten und auch keine Person hatten, die das mit uns verarbeitet hatte. Und daraus resultierend bauen wir Strategien auf, um zu überleben, um gesehen zu werden, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und beim People-Pleasing ist die Strategie dann zum Beispiel, dass wir unsere Bedürfnisse nach hinten stellen, damit unser Bedürfnis nach Verbindung, nach Aufmerksamkeit erfüllt wird.
Genau, also indem wir anderen Menschen das geben, was sie brauchen,
genau,
versuchen wir, unseren Selbstwert zu beweisen, zeigen, dass wir gut sind und so weiter.
Voll.
Ja.
Sind wir damit schon bei der, ich habe ja eine Checkliste mitgebracht. Du ja auch.
Genau, ja, vielleicht können wir einfach mal, vielleicht fängst du an.
Okay.
Wie merkt ihr, dass ihr eventuell People-Pleaser seid?
Also ich fand das ganz spannend, weil ne, mein erster Checkpunkt hier, sagt man das so?
Mhm.
Ja. Ja, whatever. You guys know what I mean. Ist, du stellst halt die Bedürfnisse anderer Menschen vor deine eigenen, auch in Beziehung, also auch die von deinem Partner und deiner Partnerin. Und was ich ja wirklich einen ganz spannenden Punkt finde, wo viele gar nicht so die Connection machen, das ist auch in der Sexualität dann tatsächlich so.
Mhm.
Also, dass man da über Grenzen geht oder dass man tatsächlich Orgasmen vortäuscht, weil man möchte, dass es dem anderen gut geht, dass man da auch ganz krass die eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Ja, also das ist nicht nur in diesen alltäglichen Situationen vorzufinden, sondern halt geht wirklich auch in tiefe und intime Bereiche oder kann in intime Bereiche der Partnerschaft reingehen.
Voll der gute Punkt, ja.
Ja, ist auch, glaube ich, ein extrem wichtiger, weil das immer noch so ein Bereich ist, der tabuisiert ist viel, finde ich. Also da so wirklich offen drüber zu reden.
Ja.
Und ja, also auch das ist ein wichtiger Aspekt, wo People-Pleasing einfach passiert.
Voll gut.
Genau, das ist mein erster Punkt.
Mach gerne weiter.
Ja, ich habe gerade überlegt, gehen wir so generell in den Punkten, nehmen wir da so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen auch mit rein? Wo würdest du sagen, stellst du die Bedürfnisse, deine eigenen Bedürfnisse zurück in deinem Alltag? Machst du das? Oder magst du das nicht beantworten?
Doch, aber ich glaube, dann machen wir halt jetzt ein riesengroßes Fass auf. Die Frage ist, ob wir jetzt sozusagen so ein paar Checklistenpunkte sagen.
Checkpunkte.
Und dann vielleicht in unsere eigenen.
Okay. Ja. Dann habe ich, dass du, selbst wenn du gerade was tust, was dir Spaß macht, das unterbrichst, wenn du stattdessen wem anderes helfen kannst, obwohl du eigentlich gar nicht die Zeit dafür hast oder die Energie dafür hast.
Oh, das ist gut.
Gell?
Ja.
Ja.
Sehr gute Punkte.
Mm.
Wow. Ich glaube, ich habe eher so Mainstream-Punkte. Deswegen mach mal weiter, dann mache ich so meine, arbeite ich mal meine noch ab.
Ganz wichtiger Punkt auch, du fühlst dich für die Gefühle anderer verantwortlich.
Ja, das habe ich auch.
Großes Ding.
Großes Ding, ja.
Auch anstrengend, wenn man das hat.
Ja.
Ganz schön anstrengend.
Auf jeden Fall.
Dann habe ich noch, ich habe jetzt immer angefangen mit diesem Also es tut mir leid, ich sage immer mal wieder M.
Ich glaube, ab und zu ist das ja auch völlig.
Ist in Ordnung.
Voll.
Ich mach mal weiter. Also, nett zu sein ist so sehr zum Teil deiner Persönlichkeit geworden, dass du Angst hast, als fake wahrgenommen zu werden, wenn du einmal etwas Kritisches sagst.
Oh.
Ich hau raus,
ja. Spannend. Sehr gute Punkte.
Ja. Dann, du stimmst mit Meinungen überein, also von anderen, weil du andere nicht verletzen möchtest. Mhm. Finde ich auch richtig gut. Dann generell der Klassiker, du hast Schwierigkeiten, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen. Im Idealfall beides.
Mhm. Im Idealfall, wenn du der Ideal typische People-Pleaser sein möchtest, dann sage nicht Nein und setze keine Grenzen. Dann hast du den Idealfall.
Wenn du 100% in dieser Checkliste erreichst, dann warst du beide Punkte. Genau, wo war ich? Finde ich auch ein richtig guter Punkt. Du vergibst sehr leicht, obwohl Menschen dir immer wieder wehtun. Jetzt hat es geklingelt.
Das macht nichts,
ne? Genau, also du vergibst anderen Menschen sehr leicht, auch obwohl sie dir immer wieder wehtun. Also wenn sie trotzdem immer wieder das Gleiche machen und man vergibt und merkt aber eigentlich, dass diese Verletzung innen drin noch da ist.
Ja.
Dann habe ich noch. Aber auch ein guter Punkt. Finde ich mich auch sehr selbst drin wieder. Gerätst du einmal in einen Konflikt, so bist du es am Ende, die andere Person tröstet, obwohl du selbst verletzt bist.
Mm, ja.
Dann habe ich noch zwei.
Mhm.
Ich muss schon so lachen, weil ich genau weiß, dass das auch auf uns
zutrifft.
Du gehst soziale Interaktionen in deinem Kopf oft nochmal genau durch, um herauszufinden, ob die betroffene Person auch wirklich nicht böse auf dich ist oder genervt von dir ist.
Oh ja.
Und dann habe ich als letzten Punkt noch, du entschuldigst dich sehr oft. Und wenn du dich, also entweder für Dinge, für die du überhaupt nichts für kannst, also die du gar nicht beeinflussen konntest, oder aber du rechtfertigst Entschuldigungen. Ja, also Beispiel zum Beispiel im Restaurant, du kriegst eine kalte Pizza und gehst dann zur Kellnerin oder zum Kellner und sagst, Entschuldigung, die Pizza ist kalt, könnte ich die nochmal warm haben?
Ja.
Und anstatt es einfach so stehen zu lassen, dann noch Begründungen dafür zu finden, ich mag das nicht so gern oder ich habe mich so gefreut auf was Warmes.
Oder ist schon okay.
Ist schon okay. Genau.
Voll gut. Ja, ich glaube, du hast schon voll viele gute Punkte gesagt bei mir. Ich habe auch Angst vor Konflikten grundsätzlich oder dem dann auch aus dem Weg gehen. Angst, auch gesunde Wut oder Emotionen zu zeigen vor anderen. Was ich auch einen guten Punkt finde, ist, zu viel auf einmal machen zu wollen, an der Arbeit, aber auch mit Freunden, also sich zu viel verplanen.
Oh ja, aber auch aus der Intention heraus, gefallen zu wollen oder Leistung zu erbringen, gell?
Ja, mhm. Ja, oder eben auch, ja, oder Angst zu haben, was zu verpassen, ja. Ja sagen, obwohl man Nein sagen möchte, hattest du schon. Zu viel entschuldigen, rechtfertigen, hattest du auch schon. Nicht zur eigenen Meinung zu stehen und auch Schwierigkeiten, wenn jemand eben enttäuscht ist oder in Anführungszeichen jetzt sauer.
Voll.
Und das nicht eben nicht aushalten zu können.
Voll. Ich mag jetzt aber noch mal kurz, bevor wir da noch weiter rein deepdiven. Also das sind alles Punkte, die Anzeichen darauf sind, aber nur weil man jetzt sich in ein oder zwei Dingen wiederfindet, heißt es nicht direkt, dass es eine Trauma-Response und dass man im People-Pleasing ist. Das ist, finde ich, schon, wie stark macht man es, wie viel Raum nimmt das für einen persönlich ein, wie viele Punkte sind das davon tatsächlich, die man nimmt. Also auch da, ne, wenn ihr jetzt das hier hört, bitte nicht pauschalisieren und denken, okay, ich habe jetzt einen Punkt hiervon, ist es eine Trauma-Response.
Ja. Und gleichzeitig leben wir, glaube ich, dadurch, wie wir auch aufwachsen und wie auch Schule strukturiert ist, viele von uns einfach im People-Pleasing.
Habe ich
schon das Gefühl.
Ich glaube, eher Frauen, oder?
Ich würde sagen, vielleicht Männer anders. Also ich glaube, dass Männer ja schon auch sehr um Anerkennung kämpfen. Auch, ich glaube, dann dieses eher Karriere-Harte, also dieses Hartsein und so weiter. Könnte, glaube ich, auch schon eine People-Pleasing-Response sein.
Stimmt. Ja.
Ja.
Ja, magst du mal erzählen, wo du dich so wiedergefunden hast oder auch was für Prozesse du da vielleicht ganz aktuell gerade durch hast?
Ja, bei mir war es ja tatsächlich, ist das Thema, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, People-Pleasing, war ich auf jeden Fall, aber bin ich schon richtig gut durchgegangen. Hast du auch vor ein paar Wochen gesagt. Ja, habe ich mir angeschaut, bin auch wirklich schon durch Prozesse gegangen und letzte Woche oder jetzt seit, ja eigentlich letzte Woche war nochmal der Prozess, sich People-Pleasing für mich anzuschauen. Da gab es eben Träger an der Arbeit, Träger, die hochgekommen sind, auch in Freundschaften und auch in der Partnerschaft, wo ich natürlich mittlerweile merke, okay, was ist jetzt hier das Thema? Und auch in der Therapie war das Thema, eben People-Pleasing, Menschen beweisen zu wollen, gerade zum Beispiel auch an der Arbeit, wie toll ich doch bin, wie wichtig ich bin, obwohl ich eigentlich schon gekündigt habe, dass ich eigentlich mehr arbeite, als ich es vorher getan habe.
Also man muss an der Stelle wirklich mal dazu sagen, Sarah arbeitet, seitdem sie gekündigt hat, wirklich deutlich mehr.
Ja, das ist vielleicht nicht, dass man natürlich das irgendwie ordentlich beenden möchte, ist die eine Sache, genau, aber die andere ist, sich irgendwie noch beweisen zu wollen. Und da war eben ein großer Trigger an der Arbeit und ja, das Thema war nochmal eine Therapie und am Donnerstagabend sind dann, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was der Auslöser war, aber ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, war wütend aufs Leben und habe dann hier unter Tränen die Wohnung geputzt, weil meistens versuche ich dann irgendwie noch was zu machen und irgendwie, ja, dann habe ich irgendwie die Wohnung geputzt und Musik gehört und am nächsten Morgen habe ich mir dann so vier Lieder angemacht, wie so eine Embodiment-Journey bin ich da durchgegangen, wo es irgendwie erstmal darum ging, wieder in den Körper zu kommen, dann auch die Emotionen fließen zu lassen, auch irgendwie mit Schreien und Schütteln und allem. Und am Ende endet das nochmal so ein bisschen in einer schön, mit einem schönen Lied, wo man auch nochmal in den Körper zurückgeht. Das mache ich tatsächlich auch in meinen Coachings, genau diese Liste oder genau diese Abfolge. Und da habe ich schon gemerkt, okay, eigentlich meine ganze Wut, die ich habe aufs Leben, was ich dachte, kommt eigentlich daher, dass ich wütend auf mich bin, weil ich eben meine Grenzen nicht gewahrt habe und weil ich sie eben in den letzten Wochen immer wieder überschritten habe. Und dann hatte ich einen Coaching-Call, so ein Gruppencoaching, und da ging es eben auch darum, dass man lernen muss oder darf, Disharmonie auszuhalten und so weiter. Ja, und da wurde mir eben der Spiegel vorgehalten, es ist weder das Leben, noch Instagram, noch sonst irgendwer, noch meine Chefin oder irgendwer, wo ich denke, der Kacke zu mir ist, sondern das war ich einfach, die meine Grenzen nicht gewahrt hat und die alles andere priorisiert hat als sich selber oder was meine Prio 1 oder meine Prio 1 und 2 sind ja gerade mein Business und auch wieder Sport zu machen, mehr Bewegung reinzubringen. Davon habe ich die letzten Wochen nichts gemacht. Und dann entwickelt sich eben Wut, Ärger, aber eben nicht gegen andere Menschen, sondern eigentlich gegen mich.
Aber du hast es ja auch nicht gemacht, weil du dann quasi, um es anderen Leuten recht zu machen, also du hast deine Energie da reingesteckt, es anderen Leuten recht zu machen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das war ja der Grund dafür.
Ja, voll.
Und ich finde das so spannend, dass du auch sagst, du warst wütend, weil Wut ist ja so, also Emotionen sind ja Messenger, Emotionen sind ja auch voll wichtig und auch Wut ist eine unglaublich wichtige Emotion.
Ja.
Und Wut ist aber auch so die Nummer eins Emotion, die hochkommt, wenn die eigenen Grenzen überschritten wurden.
Voll.
Also das ist so, ja, so schön, aber dass du das, finde ich, auch für dich so schnell erkennst.
Naja, schnell. Ich glaube, es gab schon Fragen. Du hast es ja schon mal so ein bisschen angesprochen. So, Sarah, meinst du, das ist jetzt der richtige Weg so an der Arbeit? Das habe ich schon mal gesagt. Genau. Ja, das ist deswegen, das ist dann der Prozess dann auch.
Aber ich finde, da, also du bist da, glaube ich, auch sehr streng zu dir, kann es sein? Weil ich finde, das wirklich schnell, du hast jetzt, ich meine, andere hängen in solchen Strukturen wirklich über Jahre. Und du hast das jetzt innerhalb von ein paar Wochen, und es waren nicht viele Wochen, lass es 3 Wochen sein,
das stimmt,
für dich erkannt, dass du in diesem Muster bist und hast dem dann Raum gegeben. Ich finde es sehr schnell.
Das stimmt, ja. Wobei natürlich, da waren ja schon so viele Prozesse vorher. Also der Prozess, wo ich in meinem alten Job nach einer 4-Tage-Woche gefragt habe, der ging, glaube ich, 10 Monate. Habe ich gebraucht, um mich zu überwinden in einer Beratungsgesellschaft, wo ich ja Managerin werden will und weiß ich nicht was, mich davon, ja, dahin zu kommen, einfach nur zu fragen, also nur die Frage zu stellen. Ja, das hat so lange gedauert damals.
Krass, ja. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Und damit, wie war es dann, als du die Frage gestellt hast?
Voll okay.
Ist dann eigentlich kein großes Ding.
War überhaupt kein großes Ding. Wir hatten ja auch viele Partnerinnen. die auch 80% Stellen machen und so weiter. Ich wusste eigentlich schon, dass das bei mir in, ja, bei meinen Chefs, bei den Partnern, bei den Partnerinnen als okay angesehen wird. Also ich wusste, dass ich da nicht groß Widerstand bekomme. Klar kam der Kommentar, wenn man aber Karriere machen will, sollte man sich das überlegen. Aber es war kein schlimmes, also kein Stopp oder so. Ja. Okay. Was sind denn so deine Erfahrungen mit People-Pleasing? Was sind so für dich Situationen, die...
Ich glaube, so ganz extrem habe ich das in Beziehungen gelebt.
Ja.
Dieser Punkt auch, obwohl man selber nicht mehr kann, geht es dann um den anderen. Und in meiner letzten Beziehung gab es irgendwann mal so einen Punkt, also ich bin da ja auch immer mehr raus, ich habe da ja ganz, ganz viel mit gearbeitet schon. Und gab es irgendwann mal den Punkt, ich kam aus einer, ich glaube, 56-Stunden-Schicht. Ja, also ich war von Freitagmorgen bis Sonntagabend auf der Arbeit. Mhm. Und ich hatte so viele Krisensituationen mit Polizeieinsätzen, Rettungswagen-Einsätze, Psychiatrie-Einsätze. Also ich war fix und fertig, ich war komplett durch. Und habe dann meinen damaligen Freund angerufen und mit ihm telefoniert. Und habe ihm gesagt, boah, ich bin irgendwie einfach kaputt. Und dann sagt er, ja, ich hatte heute irgendwie, also mir geht's jetzt auch nicht gut. Und dann hat er angefangen, Fass aufzumachen. Und ich sollte ihm erstmal eine Dreiviertelstunde, hat er mir einen Monolog hingeklatscht. Und ich sag, du, ehrlich gesagt, ich kann es gerade nicht auffangen. Und das hat dann, früher hätte ich mir das angehört und hätte es dann wirklich alles umgedreht, dass es um diese andere Person geht. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, nicht mehr, mache ich nicht mehr. Wirklich nicht. Dann lass uns nicht telefonieren, aber ich höre mir jetzt das nicht mehr an. Das war so ein Game-Changer-Moment auf jeden Fall für mich, wo ich auch gemerkt habe, dass ich das mittlerweile krass umsetzen kann. Aber ich habe mir immer so Partner ausgesucht, wo genau das passiert ist. Das ist, oder auch wenn die meine Grenzen massiv überschritten haben, dass es dann irgendwie am Ende immer um den Partner ging und ich getröstet habe. Und da hatte ich wirklich auch schlimme Momente schon, wo es wirklich schlimme Grenzüberschreitungen auch gab und es dann trotzdem um die andere Person ging.
Ja.
Und ich mich da aber auch reinziehen lassen und da nicht meine Grenzen wahren konnte, so null.
Und als du dann den Shift so ein bisschen gemacht hast in der Beziehung und dann mal eine Grenze gesetzt hast, wie ist das dann angekommen?
Das gab die größte Eskalation.
Okay.
Das gab die Ich war richtig sauer, richtig. Also das hat.
Weil du plötzlich aus deinem Muster gefallen bist.
Ja, ich bin in der Beziehung schon immer mehr aus meinem Muster gefallen tatsächlich. Also ich habe mich da schon viel mehr abgegrenzt als in vorherigen Beziehungen.
Ja.
Hat aber auch dazu geführt, dass für mich nie so eine emotionale Nähe in dieser Beziehung entstanden ist, weil ich glaube, sie auch nicht, es war keine gesunde, also es hätte keine gesunde Beziehung werden können, also dass man auf gesunden Punkten hätte Bindung aufbauen können. Das heißt, er hat immer wieder versucht, auch über dieses Trauma-Bonding nennt man das ja auch, also über diese Traumata irgendwie anzudoggen. Und ich habe halt immer mehr gesagt, so nee, stehe ich halt nicht mehr zur Verfügung.
Ja.
Und ja, fand er dann nicht so gut auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, das ist ja der größte Prozess, weil wenn man in seinen, ich sage jetzt mal, alten Strukturen wie so einer Beziehung auf einmal eine Grenze setzt, dann fängt es ja an zu brodeln und dann wird es schwierig. Oder auch in der Familie, wenn man plötzlich was an dem Verhalten ändert, weil wenn man später bei den neuen Freundschaften, wo man es ja eigentlich gar nicht mehr üben muss, oder wenn sich die Freundschaften oder Beziehungen weiterentwickeln, wie auch immer, dann ist es ja okay. Aber gerade am Anfang, wo es einem ja noch so schwer fällt, dann kriegt man ja häufig noch mal so einen
voll
irgendwie, ich sag jetzt mal, von Latz geknallt, so jetzt gibt's noch mal eine Eskalation, weil jetzt könntest du ja eine Eskalation viel besser halten als damals, aber jetzt passieren sie dann einfach nicht mehr so häufig.
Ist so,
weil
ja,
es einfach klarer ist.
Ja. Ja, voll. Und in diesem Prozess, wenn man sich so aus Trauma-Responses rausentwickelt, verliert man halt auch Menschen. Also das sind die wenigsten, die sagen, oh krass, interessant, ich gehe diese Entwicklung irgendwie mit. Das sind die wenigsten. Die meisten können dann gar nichts mehr damit anfangen. Und dann ist es so ein natürlicher Prozess, dass man Freundschaften oder Beziehungen halt auch beendet oder in Anführungsstrichen verliert, weil es nicht mehr zusammenpasst. wenn man sich daraus entwickelt.
Das ist voll spannend. Da wollte ich tatsächlich auch einen Post zu machen, weil das hört und sieht man ja ganz viel und war bei mir natürlich auch so. Aber ich habe tatsächlich auch in sehr vielen Freundschaften das Gegenteil erfahren. Also viele meiner Freundschaften sind viel tiefer geworden. Da ist nochmal eine ganz andere Ebene an Bindung passiert. Also das kann ja auch passieren. Ich glaube, die meisten verlieren, also da verliert sich's. Und genau, so ein paar Beispiele habe ich auch. Aber bei sehr vielen meiner Freundinnen hat sich tatsächlich nochmal, auch wenn es vielleicht eine Zeit lang auseinandergegangen ist, nochmal eine andere Bindung entwickelt. Und das ist ja auch dann einfach richtig schön.
Das ist super schön. Aber das ist halt dann, wenn die Menschen auch bereit sind, das mitzugehen und zu sagen, ich bin bereit für Veränderung in unserer Freundschaft.
Auf jeden Fall.
Und wenn Partner sagen, ich bin bereit für Veränderung in unserer Beziehung, ja, lass uns auf diesen Weg gehen und sich dafür öffnen. Und dann kann das richtig, richtig schön werden, finde ich. Also ich habe auch Freundschaften, die sich so intensiviert haben.
Ja.
Es ist mega schön.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig,
klar,
ja, führt es automatisch dazu, auch teilweise Beziehungen halt zu beenden.
Ja.
Ja.
Fallen dir sonst, weil du meintest gerade in Beziehung, hast du sonst so Beispiele? Ich bin nämlich auch gerade am Überlegen, wo du so, das ist so ein klassisches People-Pleasing-Beispiel, was ich immer gemacht habe.
Was ich immer gemacht habe.
Oder nicht habe. Immer, aber so, wo man so denkt, so, oh, wo ich jetzt so sagen würde, oh, Birdie.
Ich habe mich tatsächlich lange auch nicht getraut, meine Bedürfnisse in Freundschaften klar anzusprechen oder wenn meine Grenzen überschritten wurden. Und bei mir, was dann immer passiert ist, ist, dass sich das wirklich aufgebaut hat und aufgebaut hat und aufgebaut hat und aufgebaut hat, bis ich explodiert bin wie so ein Vulkan. Und dann dachte ich, siehst du das denn nicht? Es ist doch so, es geht doch schon so lange.
Ja.
Die andere Person dann da sitzt so, nee, ich wusste das ja nicht. Ich
kann ja nicht hell sehen.
Ja. Genau, ja. Ja. Das war ein ganz typisches Verhaltensmuster tatsächlich für mich. Und mittlerweile habe ich aber auch gelernt, wie man Dinge, die einen stören oder wo die Grenzen überschritten wurden, besser ansprechen kann. Und dann auch nicht das so stimmt. Angst zu haben vor dem Konflikt. Es ist für mich immer noch schwierig auszuhalten dann.
Aber das kannst du schon richtig gut.
Echt?
Ja. Also ich kenne tatsächlich niemanden in meiner Umgebung, der es so, ja, so direkt, aber natürlich auch liebevoll, weil meistens oder eigentlich immer bekommst du ja richtig gutes Feedback dann, das so viel anspricht wie du tatsächlich.
Ja, das ist aber auch, das ist echt auch eins meiner wichtigsten Werte, das habe ich so für mich gemerkt, ist Klarheit.
Das lebst du auch
in Freundschaften, in Beziehungen. Ich kann immer irgendwie echt viel halten und viele Situationen mitgehen, weil ich weiß, worum es geht.
Ja.
Ich weiß, was Phase ist.
Ja, das war ja auch letzte Woche bei mir so ein Aha-Moment. Da hattest du ja erzählt, ich habe ein, zwei Freundinnen auf XY angesprochen, die dann ja so voll gut reagiert haben, auch meinten, sich auch noch entschuldigt haben, habe ich ja nicht gesehen. Und dann dachte ich immer so, oh, das kann sie doch eigentlich nicht bringen, so ein Teil. Also ich fand es ja voll gut. Aber es war so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt, das kann sie auf gar keinen Fall machen. So, was passiert denn, wenn XY? Und da ist mir auch sofort bewusst geworden, so, hä, woher kommt denn diese Stimme? Ist doch krass, dass ich so denke, dass sie das jetzt nicht ansprechen kann. Dabei waren das ja voll die schönen, ja, es war ja voll schön, dass du es angesprochen hast, weil es ja deine Bindungen auch immer ja intensiviert und tiefer macht und ja.
Aber es ist ja auch ein großer Unterschied zu sagen, ich finde es kacke, was du gemacht hast, sozusagen, für mich war es nicht wertschätzend oder für mich war da eine Grenze. Können wir mal gucken, wie wir das irgendwie übereinkriegen. Das ist halt ein Riesenunterschied.
Auf jeden Fall. Und selbst da bin ich halt einfach, also so gefühlt, ich komme jetzt dahin, aber war ich dann noch meilenweit weg? Und da ist mir schon so bewusst geworden, so, und wenn das dann alles so in einer Woche einfach hochkommt.
Ja, das ist dann halt Abfuck.
Ja, ist vielleicht ein Thema da.
Aber hast du so ein klassisches?
Ich habe noch eins.
Ja.
Aber du kannst zuerst,
nee, ich hab, Max.
Erzähl ruhig.
Was ich auch, wie gesagt, Beziehung war da immer mein großes Thema. Was ich auch ganz, wirklich ein ganz großes Ding war immer, dass ich unbedingt der Familie gefallen wollte.
Ja.
Und dass ich dann...
Der Familie vom Freund.
Ja.
Ja, vom Partner.
Mhm. Und dadurch, dass ich mir ja immer Partner ausgesucht habe, die eigentlich im Trauma, mit denen ich im Trauma-Bonding war, die mich dann auch nicht wirklich gesehen haben, weil wie sollen sie mich wirklich sehen, wenn ich mich selber halt nicht sehe?
Ja.
Und dann war die Familie aber immer total begeistert von mir. Und dann dachte ich immer so, aber guck mal, deine Familie mag mich doch. Jetzt kannst du mich doch auch ein bisschen mehr mögen.
Jetzt kannst du mich gar nicht verlassen.
Genau. Jetzt kannst du mich nicht verlassen.
Auch ganz großer Trauma-Bond, Leute.
Ja. Also ich meine, es ist super, weil man, ne, klar ist da dieses Bedürfnis da, sich mit der Familie gut zu verstehen. Und es kann aber eben, also je nachdem auch, was die Intention dahinter ist, kann das auch eine nicht so gute Nummer sein.
Ja, auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, das ist tatsächlich auch gar nicht so lange her, aber das hattest du auch wieder angesprochen tatsächlich. Wir hatten eine Zeit lang in regelmäßigen Abständen ja Calls mit Freundinnen von uns, Bekannten von uns zum Thema Businessaufbau, die ja alle in einer ähnlichen Situation sind. Und dann meinst du, Sarah, du sagst mal, du hast kein Thema oder du bist die Letzte, die dann was sagt. So, ich lasse mal alle anderen vorher reden und so dann als allerletztes, wenn noch Zeit ist, dann sage ich vielleicht was.
Aber dann auch immer, nee, also bei mir ist alles gut.
Braucht keine Hilfe. Ich glaube, das war, ja, ist auch so ein Beispiel, wenn man alle anderen erstmal immer reden lässt, bevor man selber.
Und selber auch nicht sagt, ich brauche Hilfe.
Ja.
Also man will ja, dass es allen anderen gut geht.
Genau.
Und sich dann einfach mal, das ist auch was, womit ich immer noch struggle, wenn irgendwo eine Gruppe ist und es heißt, wir hatten das zum Beispiel bei dem Emotional Release Workshop, den wir gemacht haben. Mhm. Und dann hieß es, wer hat Lust, hier behandelt zu werden? Ja. Und es war klar, es werden wahrscheinlich nur 2, 3. Und dann mir selber meine Wichtigkeit anzuerkennen und einfach zu sagen, das kriege ich zum Beispiel noch nicht so richtig hin. Dann bin ich immer erst so, ich warte mal. Und dann ist es aber teilweise halt auch einfach schon zu spät.
Ja, ja, genau, das zu lernen.
Ja, ja, und einfach zu sagen, ja, ich habe da jetzt Lust drauf, ich möchte das erfahren.
Auf jeden Fall.
So vor so einer Gruppe zu sagen, ja, ich möchte diesen Raum einnehmen.
Ja. Ja, ja, was mir letzte Woche noch sehr geholfen hat, weil wenn man dieses People-Pleasing wieder so ein bisschen aufteilt auf inneres Kind, Schatten und so weiter, das hattest du, glaube ich, anfangs gesagt, man macht das ja, um geliebt zu werden. Also dieser innere Kindanteil, den man hat, der möchte geliebt werden, der möchte Anerkennung, der möchte Wertschätzung. Dann gibt es aber auch diesen Schattenanteil, der das unterbewusst ja eigentlich macht, um das Außen zu manipulieren. Und da wird's, das hatte ich tatsächlich auch mal mit meinem Therapeuten besprochen, und da gehen so innerlich immer bei mir dieses Thema an, so, ich manipuliere doch nicht, ich mache das doch nicht, aber unbewusst ist es ja eine Kontrolle des Außen. Du kontrollierst, wie Menschen über dich denken, indem du alle ihre Bedürfnisse erfüllst.
Das hast du richtig gut gesagt, ja.
Ja, und dann gibt's natürlich noch den Ego-Anteil, der irgendwie Anerkennung möchte und so weiter. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist diese gesellschaftliche Programmierung, was du auch angesprochen hattest, dass du meinst, du siehst es bei Frauen eher, das ist ja das klassische nett sein, brav sein, bloß nicht laut sein, ich will, darfst du nicht sagen, sondern es heißt, ich möchte. Also das geht ja schon wirklich.
Das habe ich immer noch in meinem Kopf.
Ja, es geht ja schon so, wollen, wir wollen doch nicht.
Ja, ist echt so.
Es geht ganz früh los und eben auch, finde ich, in der Schule, wir sitzen da in der Schule, damit wir irgendwie von unseren Lehrern und von unseren Eltern die Anerkennung bekommen, eine gute Note zu schreiben. Für mehr sind wir gefühlt nicht da. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegen wir Ärger.
Richtig kacke.
Ja. So, ich glaube, das nochmal so ein bisschen, so, wenn man das so aufklamüsert und sich alle diese Anteile anschaut, dann können halt diese schnellen Veränderungen, finde ich, auch passieren.
Mhm. Ja. Ja. Ist das so deins, wie man da rauskommt?
Na, ich glaube, also das genau, einmal sich wirklich bewusst machen, was für unterschiedliche Anteile spielen da jetzt eine Rolle, auf jeden Fall. Und dann eben den Prozess, den ich irgendwie durchgegangen bin, wirklich die Emotionen zu fühlen und so weiter. Und dann geht es natürlich in die Umsetzung. Weil, was du hier gesagt hast, wenn dir das erste Mal geht dir vielleicht der Arsch auf ein Grundeis, wenn du eine Grenze setzt. Und dann, wenn du eine Grenze setzt, dann endet es noch in Chaos oder in Konfrontation oder was du ja auch erzählt hattest.
Ja. Voll.
Ja. Ja. Was ist denn da, also was meinst du, wie man da am besten rauskommt?
Ich finde, das ist ein längerer Prozess,
ja,
in dem es wirklich darum geht, sich auch die Themen anzuschauen, warum man das macht.
Ja.
Anfängt auch in die Vergebung zu gehen. Und mit Vergebung meine ich nicht, dass man mit der Person irgendwie schick ist, sondern einfach, dass man wirklich die Macht, die diese Situation oder diese Situationen über einen haben, dass es keine Macht mehr über einen selber hat. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ich habe ja viel auch mit dem Unterbewusstsein gearbeitet und da auch, genau, auch was du sagtest, so zu checken, so eigentlich ist das eine Manipulation und sich das auch einfach mal ehrlich einzugestehen. Ja,
auf jeden Fall.
Ich finde Manipulation, da denkt man immer, dass es einfach dieses Hinterhältige ist es ja gar nicht. Man manipuliert sich selber ja auch damit.
Voll.
Sich das anzuschauen, ich finde tatsächlich auch Körperarbeit, weil das einfach in Momenten wirklich hilft, in denen man in schwierigen Situationen ist, immer wieder in Kontakt mit dem Körper zu gehen, um einfach zu checken, so was läuft hier gerade eigentlich ab, weil der Kopf, der manipuliert dann eh, solange er noch in diesen Mustern hängt, ja, viel mit dem Körper zu arbeiten. Und ja, dann tatsächlich ein Teil davon ist auch zu lernen, Unangenehmes auszuhalten, weil es ist unangenehm teilweise. Also das zu verändern und seine Meinung klar zu sagen, ist mega unangenehm teilweise, wirklich.
Voll.
Es kann voll der Abfall werden.
Ja, sieht man ja an mir. Also ich hatte ja seit Jahren auf der Heilungsreise und dann, es kommt immer wieder auf einem anderen Level, immer wieder, ja, nimmt es eine neue Facette an. Und sich dann aber auch einzugestehen, boah, ich bin da irgendwie echt noch ziemlich weit weg von dem, wo ich dachte, wo ich bin, zumindest jetzt in der Situation.
Ja.
Ist auf jeden Fall, ja. Ja, was auch, glaube ich, wichtig ist zu lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
Auf jeden Fall.
Und die eigenen Bedürfnisse erstmal irgendwie vorhin anzustellen, aber auch zu erfüllen, so was brauche ich eigentlich, erstmal bei sich anzufangen, bevor man bei anderen anfängt.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Habe ich echt gar nicht gemacht die letzten 3 Wochen. Das ist so spannend.
It's a learning process. Ja, mir hat echt die körperliche Arbeit super geholfen und ja auch teilweise so die Pflanzenmedizin, die ich so nutze, ja, hat ja auch einiges bei mir gelöst.
Ja. Ja, bei mir auf jeden Fall dieses Unterbewusstsein reprogrammieren, was du auch gesagt hast, eben irgendwie auf geistiger, körperlicher, irgendwie energetischer Ebene gibt es ja so ein paar Prozesse, die man mit dem inneren Kind machen kann und mit den Schatten. Das geht dann teilweise echt super schnell, dass man da wieder rauskommt.
Ja, das ist halt auch echt das Geile, finde ich. Je weiter man da geht, desto schneller kommt man einfach aus diesen Situationen raus.
Ja.
Aber Leute, also wenn ihr aus dem People-Pleasing raus wollt, wirklich, also dieses Unangenehme einfach mal aushalten, wenn ihr eure Meinung sagt, das ist so ein wichtiger Schritt davon.
Ja.
Wirklich.
Da zieht sich bei mir auch alles zusammen. Ich kann ich kann sehr schwer damit umgehen, wenn mich Leute blöd finden.
Ist auch nicht so einfach.
Ist ja jetzt der Prozess auch eine Arbeit.
Ja.
Kann ich ganz schwer damit umgehen, wenn ich Menschen enttäusche oder wenn sie mich blöd finden.
Ist auch schwierig auszuhalten, finde
ich. Ja.
Und auch da, je mehr man sich halt aber auch authentisch zeigt, desto wichtiger ist es eigentlich, dass man merkt, wer mag mich eigentlich oder nicht. Also wer mag mich für die Person, die ich bin,
ja,
und nicht wer mag mich für die Person, die versucht immer nur nett zu sein und es allen recht zu machen.
Ja, man bringt sich eigentlich um diese corrective experience.
Ja.
Wenn du nie authentisch bist, dann wirst du auch nie diese authentische, Liebe erfahren, genau, dass dich jemand, ja, liebt für die Person, die du bist. Ja, also man verwehrt sich auch eigentlich diese schöne Erfahrung.
Voll. Ja, ich hatte da ja auch echt ein Zerwürfnis mit meinem Chef, weil ich gekündigt habe. Das ist ja sehr eskaliert, weil ich gekündigt habe. Und wurde mit den Worten verabschiedet und es wurde nicht gesagt, es wurde geschrien. Ist mir scheißegal, was mit dir ist. Du bist für mich gestorben.
Oh.
Es interessiert mich gar nicht. Und das war so ein Moment tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ja, ist okay für mich. Kann er ja so finden. Wenn er das so empfindet, tut es mir eigentlich fast noch leid, weil er so wütend ist, dass ich jetzt meinen eigenen Weg irgendwie gehe.
Ja.
Dachte so, ja, ändert sich für mich jetzt halt trotzdem nichts.
Ja. Die Frage ist nur, wie viele Situationen hattest du vorher, wo es dich komplett aus der Bahn geworfen hat, bis du da warst, wo du dann warst? Oder ging das relativ schnell?
Es ging relativ schnell. Also okay. Ich weiß noch, ich war ja krankgeschrieben Anfang des Jahres und
ja,
das lief auch im Einverständnis mit ihm so. Ich hatte da vorher mit ihm das Gespräch gesucht, weil ich einfach echt drüber war. Und habe dann gemerkt, ich bin noch nicht bereit, zurückzugehen. Und dadurch wurde das ja alles dann irgendwie so ausgelöst. Und da habe ich aber auch gemerkt, so, aber es war relativ schnell. Ich habe gemerkt, ich bin noch nicht bereit. Und dann war das irgendwie schwierig. Dann habe ich es irgendwie mit 3-4 Freundinnen mal durchgequatscht und war so, ah, kann ich nicht machen, mache ich jetzt aber.
Ja, und was ist so mit Erfahrungen, die du halt gemacht hast, wo du vorher Dinge aushalten musstest, wenn ich einer blöd fand?
Ach, das hat jetzt ein paar Jahre gedauert,
ja,
dass ich das aushalten konnte. Das meinst du?
Ja, ja. Ja. Also dieser Moment, wo du da sitzen kannst und aushalten kannst, dass dich einer anschreit, so, das ist ja,
ja voll.
Das ist ja schon voll gut. Aber genau, das war ein
ja, paar Jahre voll. Prozess. Aber mir war es in dem Moment echt scheißegal.
Ja.
Ich dachte, ja, dann schrei halt.
Ja, ich glaube, zu lernen, einfach andere Menschen zu enttäuschen, dass es Teil des Lebens ist.
Ja.
Und da wären wir wirklich als so brave, auch als Kinder, nee, du musst da Hallo sagen, du musst die Oma in den Arm nehmen, obwohl du es nicht willst. Fängt ja so früh mit so Kleinigkeiten an.
Ja, es ist so absurd, ja. Gell?
Also es ist völlig okay, wenn ihr Menschen enttäuscht.
Voll.
Ihr seid nicht verantwortlich für die Emotionen anderer. Alle gesunde Beziehungen haben Grenzen.
Ja. Ja,
und achtet auf eure Bedürfnisse.
Auf jeden Fall.
So checkt mit euch ein.
Ja.
Da haben wir jetzt echt, puh.
It was a deep dive.
Ja. Ich muss sagen, wir haben ja noch die Fragentombole hier vor uns liegen und Sarahs Partner, wenn ich das so sagen darf, hat auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Es war ein kleiner Überredungsprozess.
Ja, wir wissen nicht, was passiert.
Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig.
Oh, was auch so eine jetzt Frage ziehen wir noch eine Frage.
Aber wir wissen ja nicht, ob es dann seine wird. Ich habe jetzt eine gezogen.
Ja.
Sarah hatte mich auch welche geschrieben. Ich war heute sehr unkreativ. Ich habe keine Fragen beigesteuert. Die hatten wir schon.
Stimmt.
Es ist tatsächlich eine Frage von ihm.
Ja.
Was ist Spiritualität für dich?
Man an der.
Er hat es am Computer geschrieben. Wir machen das ja mit Stift und Zettel.
Ich habe sogar nachgedacht.
Aber es ist eine gute Frage. Also, ja. Also wenn du die Folge hörst, vielen Dank.
Haben wir in der ersten beantwortet, ne?
Hast du die nicht gehört?
Ja.
Ziehen wir jetzt noch eine andere?
Ja, wir machen jetzt noch eine Frage.
Spirituellste Orte, an denen du warst. Das ist ja auch ein ganzer Satz hier.
Ja, das ist eine Frage. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gemacht.
Ich weiß es.
Ja, sag.
Ich war mal, ich glaube, das war einer der Ich war schon eigentlich an mehreren spirituellen Orten. Ich war einmal in Varanasi. Das ist eine Stadt im Ganges in Indien. Das ist so mit der spirituellste Ort in Indien.
Mhm. Aber ist nicht der Ganges so ein Fluss, wo man eigentlich nicht baden soll, weil der so...
Ja, da wollte ich gerade drauf.
Du warst
drin? Nee, wirklich. Das war einer der wenigen Dinge, die ich nicht gemacht habe auf meinen Reisen.
Ah, okay.
Weil das wirklich ein Ort ist, da passiert alles. Du sitzt auf einer Treppe, neben dir steht eine Kuh, vor dir scheißt jemand in den Fluss, daneben wird irgendwer Totes verbrannt und 50 Meter weiter wird das Leben gefeiert. Und das ist jetzt nicht übertrieben, das ist tatsächlich was passiert. Und du sitzt dann dazwischen und trinkst deinen Chai und denkst dir wirklich einfach nur, what the fuck is happening? Hm.
Spannend. Und warum ist er so spirituell? Weil
also der Ganges hat ja eine ganz besondere Bedeutung in Indien. Mhm. Aus Gründen.
Ja. Das ist das unfassbar gute Halbwissen, was man hat.
Ah, ich weiß gar nicht, wie das kam, dass der so, ich wusste das mal, aber.
Ja.
Und ich war tatsächlich mal auf dem Adam's Peak.
Was ist das?
Das ist ein Gipfel in Sri Lanka, wo ein großer Fußabdruck ist. Und das ist ein heiliger Ort für eigentlich alle Religionen, weil im Islam glaubt man, das ist der Fußabdruck von, wie heißt der Mohammed? Mohammed, ne?
Ja,
Mohammed.
Aus dem Islam.
Ja, im Christentum glaubt man, dass es der Fuß von Jesus ist. Im Buddhismus glaubt man da auch irgendwie, im Hinduismus auch. Also alle Religionen haben eine Erklärung für diesen Fußabdruck da oben. Und das ist wirklich, also du bist da über den Wolken. Es ist mega, mega schön.
Mhm.
Es sind aber 7 Kilometer große Stufen bergauf.
Mhm.
Also ich glaube, insgesamt sind es über 10.000 Stufen, die man geht. Und die muss man auch wieder runtergehen. Das habe ich nicht bedacht.
Ja. Gott sei Dank, sonst wäre es vielleicht nicht hochgegangen.
Ich hatte wirklich so Momente, wo ich dachte, ich komme hier jetzt nicht hoch. Und dann kommen da so 80-jährige Frauen mit Kind auf dem Rücken an einem vorbei. Und ich denke mir, okay.
So Locals.
Gut, ich kann jetzt hier nicht aufgeben.
Ja.
Aber ich habe gezittert. beim Runtergehen, schon ab der Hälfte. Und ich war wirklich kurz davor, dass mir die Beine weggebrochen sind und ich hatte auch danach noch nie so Schmerzen. Das war der schlimmste Muskelkater meines Lebens, aber es war ein wirklich schöner Ort. Ich würde wieder hingehen.
Cool.
Und du?
Ich glaube, es war Jerusalem.
Stimmt, du warst in Jerusalem. Mhm.
Also auch wenn man es erstmal bei Spiritualität, denke ich jetzt nicht mehr sofort an Religion, aber Jerusalem ist schon ein richtig krasser Ort, ja. Also da diese Klagemauer, dann darüber von den Muslimen, ich weiß nicht, wie diese Moschee heißt, diese blaue, die ist so direkt eigentlich fast auf der Klagemauer drauf. Dann ist, ja, ich glaube, das Grab Jesus gleich woanders, aber Maria Magdalena, irgendwie Grab Jesu, also von den Christen da auch. Ja, und das ist alles wirklich so 10 Meter voneinander weg. Also es ist richtig so, ja, richtig krass.
Ja, Jerusalem will ich auch nochmal hin. Er stellt mir richtig.
Das ist schon, das ist schon krass, ja.
Spannend, ja. Damit haben wir eigentlich auch die Folge voll, oder?
Ja, also Deep Dive heute in People Pleasing.
Yes.
Wir hätten ankündigen sollen, dass die wirklich, also heute hätte man mitschreiben können.
Ja, das stimmt.
Aber heute ist echt so eine Folge, ja, machen wir dann vielleicht in den Storys.
Ja.
Aber sonst haben wir nichts zum Rausschneiden heute, ne? Nee. Das war ein ziemlich krasser, haben wir ziemlich performt.
Ja.
Wir haben echt abgeliefert heute.
Ja gut, aber damit mega, dass du zugehört hast. Wir freuen uns. Du kannst uns gerne schreiben an podcast@keinersatzfuerglitzer.de. Das Ü natürlich mit UE geschrieben, wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast.
Auch gerne bei Instagram, auf unserem Instagram-Channel oder auch direkt an Birte oder mich.
Ist alles in den Shownotes.
Alles in den Shownotes. Folgt uns.
Yes.
Liked alles von uns.
Empfiehlt den Podcast gerne weiter. Empfiehlt. Oh, ja. Empfiehlt, ne? Empfiehlt den gerne weiter. Empfiehl ist Singular. Ich bin Lehrerkind, Leute, was soll ich sagen? Ja.
Ansonsten wünschen wir euch ein wundervolles Wochenende.
Ja, und es bleibt nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für Glitzer.